Hallo und herzlich willkommen in einem neuen beschleunigten Verfahren mit dem Titel Karlsruhe regelt. Das sind unsere Kurzfolgen. Wer sind wir? Ich bin Laura Schneider, ich bin Rechtsreferendarin, Doktorandin und Kommunalpolitikerin. Mache das mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Ich bin Daniel Brunkhorst, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover.
Daniel, was machen wir
Laura.
Hier?
Laura, nein, der Mann. Ja, wir reden über Strafrecht, wir sind keine Vorlesung und persönliche Rechtsberatung biete ich gegen Entgelt an, das machen wir auch nicht. Wobei wir das auch noch nie bekommen haben, ehrlich, dass jemand gesagt hat, folgendes Problem, die Leute melden sich wahrscheinlich direkt bei mir.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist auch gut so und wir unterhalten uns so ein bisschen lockerflockig über Strafrecht und heute haben wir uns welches Thema rausgezupft, was wir mal schnell mal drüber reden wollten.
Wir reden über den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von gestern tatsächlich. Wir schaffen es einmal hochaktuell.
Am Samstag?
Ja. Steht zumindest geil in der Pressemitteilung. Das ist sehr cool. Genau. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, normalerweise haben wir so längere Folgen, die über eine Stunde gehen, wo wir mehrere Themen behandeln, und das beschleunigte Verfahren sind unsere Kurzfolgen, die wir ab und an machen, wenn wir entweder nicht mehr Zeit für irgendwas haben oder so wie heute, wenn etwas ganz aktuell reingekommen ist und es nur um ein Thema geht, was wir dann einfach mal besprechen wollen.
Wo wir dann einfach kurz 2 Stunden drüber reden.
Genau, die 2 Stunden, die wir gerade schon in die Vorbereitung investiert haben, so ungefähr. Genau.
Gut, wir fangen an, glaube ich, indem ich anfange, ne?
Genau, Daniel erklärt erstmal, genau, was da passiert ist, warum es überhaupt eines Beschlusses bedurfte.
Genau, also wir müssen jetzt mal ganz kurz einen kleinen Ausritt in die ins Staats- und Organisationsrecht und so weiter, also ins Verfassungsrecht machen. Ist nicht Staats- und Organisations-, ist Verfassungsrecht. Es gibt in Deutschland ein Bundesverfassungsgericht, das ist vielen Leuten bekannt, was? Weil wenn man sich nämlich darüber streitet, wer die Blumen gießen muss in der gemeinsam genutzten Wohnanlage, dann geht man natürlich bis zum Bundesverfassungsgericht, ne? Das sind dann so die Eskalationsstrategien, die Mandanten kommen rein, wollen gleich bis zum Bundesverfassungsgericht, weißt du immer, mussten Zuschlag nehmen, weil ist ja bis zum Bundesverfassungsgericht, das ist besonders anstrengend dafür.
Passiert auch regelmäßig.
So, oder der Mandant. So, ja, es gibt so Mandanten,
Nee, passiert, dass man regelmäßig dahin kommt.
In Karlsruhe. Ach so, ja, man kommt ja schon dahin, ich erzähle gleich, wie man dahin kommt, aber es ist ja schon, du kannst ja theoretisch zumindest jeden Rechtsfall dahin treiben, aber 99,999999999% der Fälle, also sehr, sehr präzise habe ich das jetzt gemacht, auf eine 9 genau, der Fälle eignen sich halt nicht fürs Bundesverfassungsgericht, anders dieser Fall. Ne?
Ja.
Also von den, 500 oder 500 bis 1000, würde ich mal schätzen, Verfahren vor einer Schwurgerichtskammer, das ist die Kammer, wo man irgendwas mit Leichen verhandelt. Im Jahr, die es in Deutschland gibt, eignen sich vielleicht 3 oder 4 oder 5, und das ist schon Schwurgericht, ne? Also sagt, wenn man sich darüber streitet, in welchen zivilrechtlichen Verfahren, ist das sogar noch absurder, aber unsere Kanzlei führt zurzeit, glaube ich, so 5 oder 6 Verfahren in Karlsruhe. Also es ist schon so, dass man das ab und zu mal macht. Du hast ja die Formulierung beobachtet, unsere Kanzlei. Jetzt,
Daniel, ist doch nicht so wichtig.
Ja, danke, genau. Ja. Wir haben für alles Spezialisten, das gebe ich dann ab.
Ja.
Die übrigens auch mit meine Kanzlei ist, um das mal ein bisschen anzugeben.
Also, ne?
Also wenn ihr Rechtsanwältin werdet, dann seht zu, dass euer eigener Laden ist, sonst ist das alles Kacke. So, also, was ist aber jetzt nach dem Quatsch? Was ist das Bundesverfassungsgericht? Das Bundesverfassungsgericht ist so die letzte Verteidigungslinie zwischen dem Chaos und dem Rechtsstaat. Und anders als an normalen Gerichten setzt sich das Bundes, wo man halt erstmal diskutiert, was überhaupt passiert und so weiter, setzt sich das Bundesverfassungsgericht eigentlich fast ausschließlich damit auseinander, so, was ist denn das, was am Ende die unteren Ebenen von oben gesehen von Bundesverfassung entschieden haben, ist das eigentlich wirklich mit der Verfassung vereinbar?
Mhm.
So, und dann gibt es die sogenannte Verfassungsbeschwerde, die sogenannte Individualverfassungsbeschwerde. Also wo eine natürliche oder juristische Person, also eine natürliche Person ist ein Mensch und eine juristische Person ist zum Beispiel eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, die Post, die Deutsche Bahn oder aber auch der Bäcker um die Ecke, der so als GmbH läuft, ja. Also die können sich mit der Behauptung gegen staatliche Maßnahmen wehren. dass dadurch, dass durch die öffentliche Gewalt, deutsche öffentliche Gewalt, durch den deutschen Staat, und Gewalt ist einfach nicht, man muss nicht aufs Maul bekommen, es reicht, wenn einer kommt und sagt, du darfst dir deine Bäckerei nicht mehr aufmachen. So, wenn man da in seinen Grundrechten verletzt ist. Grundrechte lernen wir also, das sind die Artikel 1 bis 19 Grundgesetz. Und Grundrechte gelten auch für nicht nur für natürliche Personen, Menschen, sondern auch für juristische Personen. Mhm. Also zum Beispiel, die Bäckerei könnte, also wenn es eine GmbH ist, könnte sie ein Eigentum haben an der Backstube oder so, oder an den Verkaufsräumen. Na, also auch juristische Personen können Grundrechte haben. Und dann gibt es sogenannte bestimmte grundrechtsgleiche Rechte, das ist das Gleiche, und da kommen wir auch heute zu, das ist nämlich Artikel 101, 103, 104, es gibt also noch in der Verfassung so verstreut so ein paar Grundrechte, die keine Grundrechte sind, weil sie nicht vorne stehen, sondern wie Grundrechte sind. Mhm. So.
Ja.
Also, das ist die Sache, wenn man, man kann also nach Karlsruhe gehen, ja, also im Zweifel läuft das per Fax, oder ne, auch nur per Fax, das ist vielleicht noch eine Sache.
Was?
Das es gibt ja ein Bund, man kann das auch per Post schicken, ne, per Post, per Fax, aber man kann dem Bundesverfassungsgericht keine BA schicken, haben wir festgestellt. Weil? Wir haben sie in der Datenbank nicht gefunden. BA ist das besondere elektronische Anwaltsposter. Wir wissen es nicht. Wir haben es einfach, vielleicht waren wir zu doof, hey, aber
offensichtlich sind
die nicht an BA angeschlossen. Wahrscheinlich, weil es sonst nervt. Also man faxt da viel hin, ja, das funktioniert hervorragend. Das Bundesverfassungsgericht ist fast immer per Fax zu erreichen, und wo ich eben sagte, Samstag.
Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass das überhaupt erlaubt ist, dass man sich da ausschließt als Gericht.
Ja, ich überlege auch,
die Gerichte müssen das
zulassen. Unsere Anwaltssoftware liegt, aber vielleicht, wir wollten was bei BA schicken und haben es gefaxt. So, also so ist das manchmal, und dann schickst du es per Post hinterher. So, und das ist auch gar nicht ungewöhnlich, dass das Bundesverfassungsgericht so am Wochenende irgendwelche Entscheidungen bringt. Also jetzt in so einer Haftsache hat mich das ein bisschen überrascht, aber wenn man zum Beispiel sich wehrt dagegen, dass eine Demonstration verboten wird. Ne? Also ich sage jetzt irgendwie, ich will eine Demonstration machen, und ich melde das 4 Wochen vorher an, dann sagt die Demonstration, ja, schauen wir mal. Und dann so Freitagnachmittag 16 Uhr kriegst du dann so entweder ein Fax, eine E-Mail, oder es klopft jemand quasi bei dir zu Hause und sagt, ja, übrigens könnt ihr leider doch nicht demonstrieren, weil, hey, wir haben jetzt nochmal die Polizei gefragt und puh, alles geht nicht. So, ne? Und dann schaffen es aber die Verwaltungsgerichte und auch das Bundesverfassungsgericht, dann kann man da innerhalb von 4, 5, 6 Stunden durchaus eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben, weil das alles im einstweiligen Verfahren ist, da kommen wir nämlich gleich zu. Das geht schon mal. So, also jedermann, so könnte man das auch nennen, also ne, kann sich, wenn man sagt, also es geht um meine Grundrechte, die hier verletzt wurden, und im Zweifel kann man irgendwie alles, was so normale Menschen unter Grundrechte definieren, irgendwie unter irgendeinem Grundrecht subsumieren. Es sei denn, es geht halt um Quatsch, ne? Also ja, du beschneidest hier meine Meinungsfreiheit, Laura, weil ich hier keine rassistischen Witze machen darf. So, hä? Wieso? Meinungsfreiheit? Dann geht also die erste Frage, warum ist Laura eigentlich der Staat, ne? Noch ist Laura nicht der Staat. So und solchen Quatsch, ne? Aber wenn man wirklich vom Staat angegangen wird, dann kann man das so machen. So, und wenn man das übrigens macht, einfach zu oft und Quatsch, dann kann man übrigens auch eine Missbrauchsgebühr kassieren. Dann schreiben die einfach einen Satz, als Quatsch, was du schreibst, und das kostet 1.000 Euro. So, das ist ganz schön, das gibt die sogenannte Missbrauchsgebühr für Leute, die halt als Hobby haben, ne, Verfassungsbeschwerden anzunehmen. So, das ist die Hauptsache, ne? Also, würde ich dann halt sagen, also da kann ich auch alles angreifen. Also ich kann angreifen, der Polizist hat mich verprügelt oder irgendwie wurde was falsch angewendet, oder das Gesetz ist gleich ganz falsch. Ja. Und hier, da kommen wir gleich zu, würde man eigentlich sagen, das Gesetz ist ganz falsch. Man muss aber betroffen sein, ne? Also ich kann jetzt nicht durch die weite Welt gehen und sagen, zum Beispiel, ich als biologischer Mann, ja, keine Ahnung, die Besteuerung von irgendwas, was nur Frauen brauchen, ja, Verhütungsmitteln hormonell für Frauen, so, ja, irgendwie sowas, da bin ich jetzt, vielleicht bin ich da doch direkt betroffen, aber ich muss halt irgendwie erklären, warum ich direkt betroffen bin. Irgendwas,
ja.
Ne, die Ordnung für Angeln im Buxtehude, ja, da bin ich überhaupt nicht betroffen, ja, die Regelung zur Kleingartensiedlung in Berlin, ja, bin ich nicht betroffen, weil ich habe keine Kleingartensiedlung, keine Angel. So, ne? Also man muss persönlich betroffen sein. So, und jetzt ist das Problem, solche Verfahren dauern lange, und jetzt will man, ich habe das eben schon angedeutet, im Zweifel ja ganz schnell klären, wie was ist, und das ist dann der einstweilige Rechtsschutz, und zwar, da kann das Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung treffen, und das ist eine vorläufige Regelung. Ne? Das gilt also, bis man das Große entschieden hat, und dann kann man sagen, also es geht um Folgendes, ihr müsst euch jetzt Monate oder Jahre lang hier einen komplizierten Fall angucken, und bis dahin muss verhindert werden, dass ich weiter Schaden nehme. Ja, und es soll den Eintritt irreversibler Zustände verhindern. Ne? Also wenn zum Beispiel es was gibt wie, es kommt jetzt jemand und reißt meinen Bauernhof ab, weil hier eine Autobahn lang gebaut wird, dann könnte man zum Beispiel die Idee kommen, naja, wenn jetzt in 2 Jahren das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass hier alles rechtswidrig ist, weil hier die Autobahn lang gebaut wird, also nicht nur rechtswidrig, sondern verfassungswidrig, schwieriges Beispiel, ich bin in dem Bereich weniger unterwegs, dann ist mein Bauernhof halt weg. Also erstmal 1-2-D Rechtsschutz. Unter bestimmten Umständen geht das. Und das muss man unterscheiden. Man stellt dann also einmal, erhebt man Beschwerde, ja, der Beschwerdeführer heißt das deswegen auch. Wir reden heute nicht mehr über den Angeklagten, mhm, sondern über den Beschwerdeführer. Ja, es gibt also diesen Beschwerdeführer. Und auf der anderen Seite gibt es einen Antrag im 1-2-D Rechtsschutz. Und der 1-2-D Rechtsschutz regelt dann, also bis wir hier alles geprüft haben, macht ihr das jetzt mal wie folgt. So, das sind diese Unterschiede, die man machen kann. Und eine der Grundvoraussetzungen dafür ist, man kann sich also nicht aussuchen, wenn man sagt, ich bin jetzt in meinen Rechten zum Beispiel auf Eigentum beschränkt, ja, mir hat mir jemand was weggenommen und jetzt gehe ich nicht zum Amtsgericht, sondern ich gehe direkt zum Bundesverfassungsgericht, das geht nicht, sondern ich muss erst den ordentlichen Rechtsweg, ja, den muss ich erst erschöpfen. Was bedeutet das? Also in meinem Beispiel, wir bleiben beim Strafrecht, ich werde vom Amtsgericht angeklagt, dann kann ich noch in die Berufung am Landgericht, die verliere ich auch, dann gehe ich noch zur Revision zum Oberlandesgericht und dann ist Schluss und dann kann ich, nachdem ich das Urteil des Oberlandesgerichts habe, kann ich dann sagen, so, jetzt gehe ich nach Karlsruhe und ja, und natürlich kann ich das nicht machen, also die normalen Leute, sondern das ist alles mit Anwaltspflicht dann verbunden irgendwann, spätestens beim OLG und ich glaube beim Bundesverfassungsgericht. Gibt es auch eine Anwaltspflicht, bin ich mir aber gerade nicht 100% sicher. Kommt doch da auch nicht drauf an. Denn die hatten Anwälte oder der hatte Anwälte. So, das vielleicht erstmal so als Vorwort. Das ist nämlich was ganz anderes, als sie sonst machen. Sagen wir mal so, also es gibt jeder 100.000. Fall oder so, hat vom Bundesverfassungsgericht eine Relevanz. Alles andere ist normales Gericht. So.
Vieles auch unzulässig beim Bundesverfassungsgericht.
Genau, und dann gibt es halt diese 1.000 Euro.
Die Schwelle gar nicht rüber.
Ausgebühr, genau.
Genau. So. Ich muss kurz dazu sagen, Daniel hat, glaube ich, hier heute mehr vorbereitet als ich. Aber das ist okay. Er redet ja auch gerne mehr. Also, zum Sachverhalt. Wir haben das Thema, glaube ich, jetzt schon in 2 Folgen behandelt, aber das liegt doch daran, dass diese Gesetzesänderung einfach juristisch interessant ist. Also, Sachverhalt ist folgender. Wir haben das Jahr 1981 gehabt. Da ist in diesem Jahr die 17-jährige Friederike von Möhlmann getötet worden. Der Beschwerdeführer war zu diesem Zeitpunkt, Daniel hat es sich ausrechnen lassen gerade, circa 24 Jahre alt.
Ich glaube, das ist falsch ausgegangen. Ich glaube, ich bin von 83 ausgegangen. Also der ist heute 63. Ja. Das Ganze ist,
ihr könnt
also
selber nachrechnen.
40 Jahre her, 42, der ist eher 20 gewesen. Egal, also.
Okay, sagen wir so, der Beschwerdeführer in seinen 20ern.
Anfang 20. Und die Kleine, die getötet wurde, war 17.
Du redest schon wieder. Im Jahr später hat das Landgericht Lüneburg den Beschwerdeführer verurteilt. Es gab kein Geständnis, es gab aber Faser- und Reifenspuren und hat ihn wegen Mordes an dieser 17-jährigen Schülerin verurteilt. 83 hat der BGH gesagt, nö, so nicht. Es hätte Mängel in der Beweiswürdigung gegeben des Landgerichts und hat das Ganze zurückverwiesen ans Landgericht für eine erneute Verhandlung. Nee, in ein anderes Landgericht sehe ich hier gerade. Ist nämlich dann nach Stade gegangen. Und das Landgericht Stade hat noch im selben Jahr gesagt, das entscheiden wir ganz anders. Wir sprechen den frei, weil sich für uns keine Hinweise dafür ergeben, dass er sich am Tatort befand. Damit hätte man meinen können, das Ganze wäre durch. Und 2012 ist es aber wieder hochgeploppt, weil es offensichtlich ja, also es gab wohl Spermaspuren, die man damals gefunden hat, die man damals aber nicht untersuchen konnte aufgrund mangelnder Möglichkeiten. Und das LKA hat 2012 diese Spermaspuren nochmal untersucht und hat rausgefunden, dass der Beschwerdeführer als Verursacher in Betracht kommen könnte. Da hier fett jetzt steht, Diskussion,
ja, richtig, Daniel, haben wir das, genau, also ein Hinweis, also diese ganze DNA-Geschichte für Leute, die unter Umständen.
Das haben wir schon mal erörtert, glaube ich, dass das alles nicht so.
Ja, ich wenn wir das schon mal erörtert haben, hilf mir doch mal auf die Sprünge. Also kurz ein Hinweis am Anfang. Die
DNA ist nicht alles.
Ja, das, ja, aber blub. Also DNA ist halt so Ende der 90er, Anfang der, oder in den 90ern und insbesondere dann Beginn der 2000er Jahre so richtig heiß geworden. Und jetzt die Frage, wissen wir, warum, also die Formulierung, die ich halt tatsächlich gelesen, kommt als Spermaspurenverursacher in Betracht, ist ja was anderes als ist der Verursacher oder ist als Versucher anzusehen. Wissen wir, was das, ist das eine Mischspur? Wissen wir darüber irgendwas?
Das kann ich dir nicht sagen.
Hätte ja sein können. Haben wir da schon mal drüber diskutiert? Und dann ist ja auch spannend, wie komme ich denn an seine DNA?
Ja.
Aber kann natürlich sein, das dass er damals eine Blutprobe abgeben musste, die man hat liegen lassen und
ja,
so. Was ja auch schon
ich hätte vermutet,
ist, ne?
Dass man die hat. Ja. Ich glaube nicht, dass man.
Schon allein die Abnahme seiner DNA hätte ich ja als sein Verteidiger versucht, mit allen Mitteln zu verhindern. Kann natürlich aber sein.
Aber vielleicht gab es ja halt wirklich schon. Ich hätte vermutet, dass es die schon gab. Irgendwie.
Gut, aber das ist auf jeden Fall spannend. Gut. Also, weil man braucht halt natürlich, um festzustellen, dass, also jetzt gucke ich halt, ich glaube, das ist irgendwie eine Unterwäsche, ne? In der Unterwäsche gibt es eine Spur, ich weiß, okay, das ist Sperma, das kann ich dann aber 1981 oder 83 nicht weiter untersuchen, kann dann irgendwie in den 2000er Jahren sagen, 2012, okay, jetzt sammle ich da die Dings ein, jetzt findet man DNA, jetzt habe ich da männliche DNA, wunderbar, aber jetzt brauche ich ja auch noch die DNA vom Beschwerdeführer, Beschuldigt,
genau.
Richtig freigesprochenen. Ja. Das ist ja gar, das ist super spannend. Das würde ich gern wissen. So, aber das ist schon mal spannend, ja.
Ja. Und dann hat man überlegt, Daniel erklärt das gleich nochmal, wie das dann abläuft quasi. Was kann man nun tun? Weil man muss ja sagen, das LG Stade hat ihn freigesprochen. Das Ganze ist dann auch rechtskräftig geworden. Das heißt, das Verfahren ist eigentlich abgeschlossen. Genau. Und es gibt den Grundsatz, niemand darf wegen der gleichen Straftat, Moment, zitiere es ordentlich. Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Das ist der Grundsatz aus Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz. Da gibt es aber Ausnahmen von.
Genau, zu den normalen Regeln des Verfahrens. Also, genau, es gibt aber Ausnahmen von dieser, man darf nicht doppelt angeklagt werden in der gleichen Sache, nicht doppelt verfolgt werden und das ist quasi, wenn bei dem Urteil geschummelt wurde. Und das sind die Regeln der 362 StPO. Da ist also mal aufgeschrieben worden, wann kann jetzt der Staat denn, sag ich mal, aus berechtigten Gründen wieder aufnehmen. Und die eine Regel ist, wenn eine als echt vorgebrachte Urkunde unecht oder verfälscht war. Also ein Beispiel, mir wird vorgeworfen, ich war dann und dann in Hannover, habe irgendeine Straftat begangen. Ich sage, das mag ja sein, aber mal schaue mal da. Zufällig war ich genau zum Tatzeitpunkt in Hamburg beim Notar. Mit Datum und Zeit und Ort, ja. Warum auch immer da das Datum draufsteht oder, also irgendwie so eine Urkunde, ja. Und dann sagt man, okay, dann kann er das wohl nicht gewesen sein, Freispruch und später aus irgendwelchen Gründen vernimmt man diesen Notar oder diesen irgendwas und stellt fest, der sagt aber, das war ganz anders. Und dann findet man raus, okay, ich habe einfach da das Datum verändert. Ne? Hab vom 12. den 13. gemacht, so, hab diese Uracht, so, das wäre halt eine Möglichkeit. Die Möglichkeit 2 ist, wenn ein Zeuge oder ein Sachverständiger zugunsten des Angeklagten irgendwas erzählt hat, ne, ja, der Brunkhorst, der war hier, der war nicht in Hannover, und man feststellt, dass der fahrlässig unter Eid falsch ausgesagt hat. Man kann Zeugen vereiden, habe ich noch nie erlebt, macht man eigentlich nicht. Aber wenn man zum Beispiel feststellt, also könnte zum Beispiel sein, ja, der guckt, der.
Ich glaube, es heißt übrigens vereidigen, nicht vereiden.
Vereidigen, Entschuldigung, ja, vereiden. Vereidigen. Eigentlich. zugunsten des also was bedeutet das? Man sagt ja, ich habe jetzt nicht in meinen Kalender geguckt, aber das wird schon stimmen, ja, so nach dem Motto. Und dann wird man vereidigt habe ich schon wieder falsch gesagt?
Nein, alles richtig.
Wird man vereidigt und sagt, ja, ich bleib dabei. Das wäre also fahrlässig. Oder aber man hat vorsätzlich eine falsche, unhaltliche Aussage gemacht. So, also das ist der Normalfall. Ich gehe als Zeuge zu Gericht und sage, Herr Richter, es war wie folgt, Frau Richterin, wie auch immer, Frau Vorsitzende, das kann der nicht gewesen sein, weil zu dem Zeitpunkt war der mit mir 500 Kilometer weg. So, und später zerstreite ich mit dem Zeugen, dann sagt er, übrigens, liebe Polizei, ich habe damals falsch ausgesagt, ja, weil, ne, hat er mir 500 Euro für gegeben. Solche Nummern können für Wiederaufnahmen führen. Und die letzte Sache ist, wenn ein Richter oder ein Schöffe, also eine Richterin oder eine Schöffin sind die Ehrenamtlichen, Richter, die mitwirken, sich einer strafbaren Verletzung einer Amtspflicht schuldig gemacht hat. Also zum Beispiel, das sind dann halt die Sachen, wo man sich bestechen lässt oder sowas. Ja, dann ist klar, dass man aufhebt. Und die letzte Dummheit, ne, man kommt aus dem Gerichtssaal, ist freigesprochen. Jetzt gehen wir davon aus, dass aus irgendwelchen Gründen die Rechtsmittel auch schon durch sind. Und steht die Bild da und fragt, der Brunkhorst, sind freigesprochen worden, was haben sie dazu zu sagen? Ja, und ich war's doch. Ne? Also,
da gibt es aber ja auch keine zeitliche Begrenzung. Ne? Nee. Also auch wenn ich nach 20 Jahren sage, ich war es ja, dann.
Aber es gibt natürlich Verjährungen. Ne?
Das stimmt.
So,
die
ich aber da nicht so vorsichtig berechnen würde. Weil also, aber bei Mord gäbe es tatsächlich keine Verjährung. Ja, also wenn ich das dann mache, kann ich auch noch, wenn ich auf dem Sterbebett das gestehe, ja, warum auch immer, und dann geschieht das Wunder, ich kriege noch eine Spritze, überlebe, dann
wäre blöd.
Dann wäre das doof. So, das ist die Möglichkeit, also wenn man schummelt, ne? Also wenn man schummelt, sind 1 bis 3, ja, so musste man das so feststellen. Mhm. Und dann ist halt die Sache, wenn man nicht schummelt, aber doof ist, dann ist das Nummer 4. So, das sind so die Regeln, wo der Rechtsstaat halt sagt, oh, Freunde, da machen wir das aber noch doppelt. Ja, da kommen wir wieder ins Spiel.
Gut, ja.
Das hat man versucht zu ermitteln. Hat aber nicht geklappt. Gab's keinen, haben alle alles so gemacht wie vorher.
Genau, und dann ist Folgendes passiert, beziehungsweise ich glaube, das ist sogar schon vorher passiert. Ich meine nämlich, mich zu erinnern, dass diese Untersuchung des LKA auch schon auf Betreiben des Vaters durchgeführt wurde. Also es ist nicht so, als würde man, wobei das war ja eigentlich ein abgeschlossenes Verfahren. Also in ungeklärten Fällen macht man das ja häufig, dass man nach Jahrzehnten nochmal irgendwas sich anguckt. Da gibt's auch extra Sokos für, die sich dann extra damit befassen. In dem Fall war ja eigentlich das Ganze, was heißt, es war insofern ungeklärt, weil man hatte niemanden verurteilt dafür, der das getan hatte. Aber auf jeden Fall gab es dann fortlaufend eine Kampagne des Vaters, der übrigens vor 4 Wochen verstorben ist, tatsächlich. Um quasi einen neuen, den 362 ändern zu lassen, dass auch neue Beweismittel dazu führen können, das Ganze zu Ungunsten des Angeklagten wieder aufzunehmen. So. Im Sommer 2021, das wird später noch relevant, hat der Beschwerdeführer Grundstücke, die er besaß, an seine Kinder übertragen. Daniel hat es gesagt, er ist 63, er ist wohl inzwischen jetzt Rentner und ist in der Türkei geboren, aber hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Und am 30.12.2021 kam das wunderschöne Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Jetzt kommt hier die Begriffskritik. Materielle Gerechtigkeit, ist es nicht das Gegenteil von Rechtsstaat? Herr Brunkhorst, bitte.
Ja, mir ist das jetzt nochmal aufgefallen. Ich glaube, das haben wir so noch nicht diskutiert. Also das Gesetz heißt ja das Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Materielle Gerechtigkeit ist hier offensichtlich, also das Gegenteil von materiell oder der Bruder, Schwester ist formell, ja. Also es gibt immer formell rechtsmäßig und materiell rechtsmäßig. Formell heißt, rechtsmäßig heißt, es ist alles so gelaufen, wie man sich das im Rechtsstaat vorstellt, ja. Also diese ganzen Regeln, die wir haben, um zu verhindern, dass man einfach eine Fackel nimmt, ja, und einen Richter und eine Mistgabel und mit seinen Kumpels, die auch alle so ausgestattet sind, vors Haus des vermeintlichen Täters zieht, sagt, so, jetzt Verfahren, der Richter sagt, sag mal, da sind doch aber ganz schön viele Spuren, du bist ja wohl gewesen. Dann sagt er, bin ich nicht gewesen, dann foltere ich den ein bisschen, sagt er, okay, bin ich vielleicht doch gewesen. Dann brenne ich sein Haus ab, schlag seine Familie und ihn tot. Ja, so nach dem Motto, das ist jetzt ja irgendwie gerecht, ne, materiell gerecht, weil der hat ja irgendwie meine Tochter missbraucht und getötet. So, aber dieses Verfahren haben wir halt so ein bisschen verändert, so seit dieser Situation, wo man mit einer Mistgabel und dem Messer und so weiter da losgeschoben ist, sondern wir haben halt so ganz viele Regeln und so weiter. So, das ist formell rechtmäßig. Also, formell rechtmäßig ist ja das Urteil, weil er ist verurteilt worden, der BGH hat es aufgehoben, er ist freigesprochen worden. Formell ist das alles rechtmäßig und jetzt sagen die Folgendes, hinter dieser formellen Rechtmäßigkeit, also den rechtsstaatlichen Verfahren, sagt ja dieser Titel eigentlich, gibt es aber noch eine höhere, deswegen stellen wir die jetzt auch her oder schaffen die, eine höhere Rechtmäßigkeit, nämlich die materielle. So, dann interessiert uns nämlich der ganze Bums mit Regeln, interessiert uns nicht. Was uns nur interessiert ist, was im StGB steht, nämlich der soll die umgebracht haben. So. Ist ja noch gar nicht bewiesen, aber das sagen wir das. Und ja, das sagt ja nicht weil wenn ich nämlich sage, es muss am Ende nur materiell rechtmäßig sein, so ich übertreibe jetzt mal, aber wenn man das zu Ende denkt, sagt man, naja, am Ende ist jedes Urteil okay, solange es materiell rechtmäßig ist. dann würde das ja bedeuten, dass dieser ganze Zirkus, den wir machen, da gibt's einen Richter, da gibt's Schöffen, da gibt's Polizei, die ermittelt, die alles aufschreiben muss und so. Das ist ja recht,
also, Regeln halten
ist das
muss.
Egal, eigentlich, ne? So, wenn es am Ende stimmt halt, ich kenne halt die Beweise, so, es ist okay, das ist alles egal, dann kannst halt du, so, ja. Weil dann brauchst du auch eigentlich keine Anwälte mehr, um da mal hinzukommen, keine Strafverteidiger mehr, weil wenn am Ende das schon stimmt irgendwie, dann ist es ja materiell rechtmäßig. Und deswegen finde ich tatsächlich, wir haben das schon ein paar Mal kritisiert, aber auch schon allein der Titel des Gesetzes ist eigentlich ein Schlag in das Gesicht aller Menschen, die darauf angewiesen sind, dass so ein Rechtsstaat mal so funktioniert. Und da habe ich immer wieder in der Praxis Fälle von Leuten, die 15 oder 14 sind, bis Leute, die 95 sind, die sagen, ich habe doch nichts falsch gemacht, nur irgendjemand hat irgendwas behauptet, warum habe ich jetzt Ärger? Ja, also das so auf formelle Rechtmäßigkeit wird man nämlich im Zweifel immer dann zurückgeworfen, wenn nämlich man vielleicht doch nicht das so dargestellt, wenn es doch nicht so war, wie irgendjemand darstellt oder die Polizei glaubt, das ist nämlich der Witz an der Geschichte, ne?
Ja. Ja. Genau. Und was ist jetzt aber trotzdem passiert?
Ja, man hat eine Nummer 5 aufgenommen. Also nachdem man gesagt hat, wenn du schummelst, im weitesten Sinne, dann heben wir das Urteil wieder auf. Oder wenn du so doof bist, dass du das dann, dass du das anschließend erzählst, heben wir es wieder auf, hat man jetzt noch aufgenommen. Wenn wir zu doof sind, dann machen wir es auch nochmal. Denn man hat eingeschrieben, dass die Wiederaufnahme...
Das hast du schön formuliert, das ist aber auch schon das Problem.
Genau.
Wenn wir zu doof sind.
Genau, ja. Wenn wir zu doof sind, also wir, der Rechtsstaat, ne, wenn die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftigen Urteil abgeschlossenen Verfahrens eines zu bla bla bla, ist zulässig, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die alleine oder in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen Mordes und 25 andere Sachen, die wie Mord sind, oder 5 andere Sachen, wie Mord sind, verurteilt wird. Also, anders ausgedrückt, wenn dann der Überraschungszeuge auftaucht oder, naja, irgendwas anderes, ja, zum Beispiel neue Beweismittel, DNA, die neu sein müssen, dann kann man nochmal loslegen. Also man kann jetzt nicht sagen, das Beweismittel war schon immer die Unterhose mit dem Sperma drauf. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Unterhose war, tun wir mal kurz so. Das ist kein neues Beweismittel, aber das neue Beweismittel in unserem Fall ist also, dass man dieses Sperma jetzt mit einer lebenden Person verbinden kann. Das wäre das neue Beweismittel. Und jetzt hat man gesagt, naja, könnte es ja doch was damit zu tun haben. So, und das Problem ist, und das haben wir einmal herumdiskutiert, nach ständiger Lesart aller möglichen Leute ist das verfassungswidrig, weil man sagt, naja, eigentlich soll es nur einmal angeklagt werden. Und ich komme auch nochmal unten dazu, dass ich mich aufrege, was das in der Praxis bedeutet. Laura erklärt jetzt mal, was unser aller Lieblings...
Ja, ich möchte da kurz einen Einwand zu... Das ist mir gestern nochmal aufgefallen, als ich das gelesen habe. Ich habe auch... Also ich kann das natürlich nicht belegen... Aber in meinem Verständnis wirkt das für mich auch immer noch wie eine Einzelfallgesetzgebung. Weil in dem ganzen Verfahren wird nur auf diesen einen Fall, den wir jetzt besprechen, Bezug genommen. Es hat sich auch bisher nicht, zumindest nicht groß pressewirksam, und ich hätte erwartet, dass das passiert, wenn noch weitere Verfahren nach dieser neuen Norm wieder aufgenommen werden. Hat sich auch niemand an diesen Vater quasi, also es haben viele den unterstützt in seinen Petitionen, aber ich hatte nirgendwo das Gefühl, dass dann noch jemand war, der sagte, ja, mir ist das Gleiche passiert, deswegen möchte ich das auch. So, das finde ich auch schon sehr fragwürdig, weil wir machen keine Einzelfallgesetzgebung. Das geht nicht.
Ja, und das, tatsächlich ist das auch so, dass es gibt, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ich habe jetzt aber gerade vergessen, wie der unsägliche Genosse heißt, der das betreibt.
Ja, ich weiß, wen du meinst.
Das ist irgendjemand da in Süddeutschland oder Südwestdeutschland, so ein unsäglicher Genosse von uns, der wohl einen Fall, der ähnlich gelagert ist, auch mit DNA. Da ist aber der Unterschied, dass der nicht seit Jahren so eine Kampagne macht. Da gibt's wohl einen zweiten Fall.
Ja, das höre ich immer. Aber wo ist dieser Fall?
Ja.
Also es wird immer gesagt, es gibt diesen zweiten Fall in Süddeutschland. Ich habe davon bisher nichts mitbekommen. Man möge mich gerne korrigieren. Kurz,
warum reiten wir auf die Frage Einzelfallgesetzgebung rum?
Weil das nicht geht.
Genau. Also man darf keinen Einzelfallgesetzgebung machen. Man kann also nicht sagen, also ganz grundsätzlich ist es so, wenn jemand enteignet wird, dann berechnen wir, also ne, kommt einer, du hast da so ein Feld, dann kommt irgendwie das Land oder der Bund und sagt, wir bauen jetzt hier eine Autobahn lang. Leider schneiden wir dir jetzt irgendwie dein Feld in der Mitte durch und du behältst die eine Hälfte und die geht jetzt deine Autobahn und die andere Hälfte gehört jetzt uns. Eine Autobahn hin. Das will man nicht, da wehrt man sich, dann kriegt man am Ende irgendwie Gibt es irgendein Verfahren, müsste man jetzt jemanden fragen, der Ahnung hat, wie man das berechnet, dann kriegt man halt x Euro Geld, ja, so.
Ja.
Und jetzt darf man halt nicht sagen, ja, jetzt haben wir aber festgestellt, ich spinne jetzt mal einen Pfeil rum, die Bäuerin Schneider, ja, die hat nämlich nicht nur die dicksten Kartoffeln, sondern auch das größte Stück Land, ja, da, wenn wir das machen, dann kriegt die von uns eine Fantastillion Euro. Und deswegen machen wir jetzt ein Gesetz. Also es wird immer so und so entscheidet. Außer wenn wir eine Autobahn über Lauras Acker bauen, ja,
ja.
Dann gibt's eine Kappung und zwar für den millionsten Quadratmeter. Da gibt's dann nur noch einen Cent. So, und, aber nur in dem Fall. Also wenn der nächste Bauer, wenn Daniel mit noch viel größeren Kartoffeln, noch genau. viel größerem Stück Land ist, da ist wieder normal. Aber bei Laura machen wir es jetzt anders. Das ist eine Einzelfallgesetzgebung, das ist verboten, ne? Weil der Bundestag darf nicht,
ja.
darf nicht regeln, der darf halt, nicht, das Parlament darf nicht den Einzelfall regeln, das Parlament stellt die Regeln auf und die Verwaltung legt dann los, ne? So. Und deswegen hackt Laura da so rum, auch wenn es zwei Fälle waren, ne? Sagt, also immer machen wir es so. Das ist
auch immer noch sehr wenig.
Ja. Das ist immer noch ein Einzelfall. Ja, das ändert ja nichts daran, das sind halt zwei Einzelfälle, du kannst auch fünf Einzelfälle. Aber ich glaube vor allen Dingen auch, diese neuen Beweismittel, das ist eigentlich auch eine Sache, die nur einmal heiß wird oder an zwei Stellen heiß wird. Einmal rege ich mich unten über schlampige Staatsanwaltschaften auf und oben, und die andere Sache ist halt dieses DNA-Auftauchen, weil das halt früher nicht ging, früher TM und jetzt geht.
Ja. Genau, das wollte ich kurz eingewandt haben. Dann ist Folgendes passiert, und zwar zum Gesetzgebungsverfahren gehört am Ende auch der Bundespräsident, der das Ganze ausfertigt. Ich habe mir das nochmal gerade angeguckt auf der Seite
www.bundespräsident.de. Ist das nicht dieser Putin-Freund, Frank-Walter Stein-Dingens?
Nee, das ist nicht, ja, aber da gibt's noch den schlimmeren Putin-Freund.
Der ist jetzt, aber der, ich glaube, Steining ist jetzt kein Putin-Freund mehr, ne? Der ist jetzt...
Nee, auch der andere ist jetzt vermeintlich nicht mehr so sehr, ja.
Gut. Darüber müsst ihr auch mal reden. Parteiausschussverfahren in der SPD. Inside-Bericht.
Wird einfach nicht passieren. Wirklich. Ich weiß nicht, gut. Was sich alle Leute darüber versprechen.
Ja. Egal.
Wir sind vielleicht SPD-Mitglieder.
Und bei manchen genau. war es knapp, dass so geblieben ist. Grüße gehen raus an meine Hater. So, weiter geht's.
So, also am Ende des Tages liegt das Gesetz da und der Bundespräsident, die Bundespräsidentin, die wir noch nicht hatten, darf das ausfertigen und das bedeutet auch, dass er ein Prüfungsrecht hat. Und zwar einmal muss er sich das angucken unter formellen Gesichtspunkten, also es ist ordentlich ein Verfahren abgelaufen. Und auch unter materiellen Gesichtspunkten, also Verstöße ist beispielsweise gegen Grundrechte oder grundrechtsgleiche Rechte. Und ja, das ist sein Recht und auch seine Pflicht. Und Frank-Walter Steinmeier.
Der ist zurzeit nicht Genosse, zurzeit ist das Herr Bundespräsident. Weil solange du Bundespräsident bist, gut deine Parteimitgliedschaft. Wir dürfen jetzt nicht mehr Frank-Walter sagen.
Okay.
Das ist wichtig zu wissen, wenn du den auch beim Einkaufen oder beim Joggen triffst, dann darfst du nicht... Den
zufällig mal sehen.
Genau, musst du sagen, Herr Bundespräsident und nicht, Mensch Frank, was machst du denn hier?
So, genau, auf jeden Fall hat er sich das angeguckt, hat sich das wohl auch mal verhältnismäßig lange angeguckt, diese ganze Regelung, und hat dann aber auch gesagt, ja, ich fertige das jetzt aus, ich unterschreibe das, sage, das ist okay, aber ich finde es eigentlich trotzdem nicht gut. Bitte guckt euch das nochmal an. Also es ist so ein bisschen halbgar. Man kann nämlich schon als Bundespräsident sagen, und ich habe das hier gerade nochmal recherchiert, ich mache das nicht. Das hat 8 Fälle bisher gegeben und das letzte war 2006, da hat der Bundespräsident Horst Köhler was entschieden. Also er hätte schon auch sagen können, nö, wenn ich das für verfassungswidrig halte, lehne ich es ab, das auszufertigen. Hat er nicht gemacht, obwohl er Zweifel hatte. Ja.
Obacht, wenn ihr Jurastudierend seid, das ist dieser ganze... Komplex ist, mal Klausuren trächtig wie nichts. Weil im Staatsrecht und im Dings passiert ja nicht so viel. Das ist natürlich hier, da kann man natürlich richtig Argumente bringen, ne? Das ist tatsächlich, also da wird es 1 Million Klausuren für irgendwelche armen Schweine im Jurastudium geben.
Mhm.
Genau, viel Spaß. So, darf man eigentlich sagen, so. ich halte es für verfassungswidrig, aber ich unterschreibe es trotzdem mal, weil Bauchschmerzen, kümmert euch drum.
Genau, die neue Ampelkoalition hat auch gesagt, sie kümmert sich drum, ist so ein bisschen da dran, aber so richtig was passiert ist noch nicht. Deswegen liegt das Gesetz jetzt weiter einfach so rum. Und dann ist Folgendes passiert. Im Februar 2022 hat die Staatsanwaltschaft
Pferden.
welche überhaupt? Pferden? Ja. Tatsächlich dann beantragt, das Ganze wieder aufzunehmen, das ganze Verfahren, und hat gleichzeitig Antrag auf Haftbefehl gestellt, und zwar nach dem Haftgrund des Paragraphen 112 Absatz 3, Schwerstkriminalität. Ich meine, das ist der subsidiäre, ne? Wenn ich nichts
Ja,
anderes mehr finde.
also das heißt, wenn man keinen oben hat, also wenn man keinen normalen hat, dann kann man den, also Haftbefehl ganz kurz, man braucht für den Haftbefehl neben dem Antrag, braucht man einen Haftgrund, ja, und eine, man braucht eigentlich drei Sachen, man braucht einen dringenden Tatverdacht, einen Haftgrund und es muss verhältnismäßig sein. Und
So.
dann wird es nochmal ein bisschen komplizierter, wenn diese Schwerstkriminalität dazu reinkommt. Dringender Tatverdacht soll heißen, nach dem, was wir hier liegen haben, ist es mal richtig wahrscheinlich, dass am Ende derjenige verurteilt wird. So, das
Dass er
ist,
Täter ist.
dass er verurteilt wird.
Nein.
Doch, weil wenn du nämlich ein Verfahrenshindernis hättest, bist du zwar Täter,
Machen
aber okay, Laura und ich diskutieren hier. Der Unterschied zwischen,
wir
ganz kurz, um das zu verstehen, während Laura googelt, wer recht hat,
weiter.
Täter ist oder verurteilt wird, ist natürlich ein Unterschied, weil ich kann ja Täter sein, aber nicht verurteilt werden können, zum Beispiel, weil ich 13 bin.
Ja, aber die Definition ist trotzdem falsch. Das ist nämlich die Definition für den hinreichenden Tatverdacht.
Na, dann schieß mal los. Was ist für den dringenden Tatverdacht?
Ja, dass jemand, dass der Beschuldigte als Täter oder Teilnehmer eine Straftat begangen hat.
Sagt Google oder was?
Sagt justiznrw.de.
Ja, gut, ja, gut, wenn die Justiz
Nein,
das
aber
sagt,
das
dann
ist
muss ich
so.
ja. Sekunde, ich hole immer veralteten SDPO-Kommentar raus. Ach,
Wie
den
Daniel mir einfach
SDPO-Kommentar, muss ich
nicht.
online gucken. Ja, das ist natürlich ganz toll. Aber jetzt mal ganz kurz, jetzt mal logische, also wir lösen das jetzt hier nicht,
Verstehe, was du meinst.
beide
Die Definition
googeln.
ist trotzdem so.
Aber zum Beispiel, wenn es, ja, nochmal, aber er muss ja verurteilt werden können.
Ja.
Sonst geht das ja gar nicht. Sonst fliegen wir an der Stelle ja raus. In dem Fall. Der kann sich da ja.
Stimmt, es ist trotzdem so.
Also. Vielleicht steht in irgendwelchen Definitionen, das mit einem, das mit Täter, aber er muss verurteilt werden können. Ne? Also wenn es irgendwelche, anderen Gründe gibt, die strafausschließend sind. Möglich wäre ja auch zum Beispiel, dass er schon in einem anderen Land dafür eine Strafe abgesessen hat.
Ja, das ist mir alles klar.
Ne? Gut, also, fassen wir mal zusammen. Wenn wir es jetzt einfach halten, ne? Da muss man halt, ist Täter und verurteilt werden, ja, das Gleiche. So. Also, es muss ein, ne?
Ach so.
Aber das spannend wird es ja, wenn es nicht mehr einfach ist. So, deswegen, ne? Justiz NRW als Quelle.
Also, ich kann ja auch
Willst du
noch
da arbeiten
15
oder
andere
was?
Quellen dafür raussuchen.
Okay, also, wichtig ist der Gedanke, der Richter prüft, ist der das gewesen? Nach dem, was ich bisher so rumliegen habe, halte ich es für äußerst wahrscheinlich, dass ich ihn dafür verurteile. Und das ist tatsächlich die erste Prüfung und da scheint das Landgericht davon auszugehen, naja, wir haben hier so ein paar Reifen und die Textilspuren an dem Opfer aus dem Fahrzeug. Wir haben seinem Sperma irgendwie in ihrer Unterhose oder so. Da müssen wir davon ausgehen, dass er das gewesen ist. Plus, dann gehen wir fest davon aus, es ist Mord, weil ich glaube, hier geht Verdeckungsabsicht, ne? Also er soll sie zuerst missbraucht haben und dann dann auch noch vergewaltigt, also erst missbraucht haben und dann getötet haben, damit man halt nicht rausfindet, dass er sie getötet hat, vergewaltigt hat und auch nicht, dass sie getötet hat. Und das wäre halt ein Mord und dann geht man die Haftgründe durch. Die Haftgründe sind Verdunkelungsgefahr, Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr. Wiederholungsgefahr ist hier totaler Käse, der hat ja offensichtlich 30 Jahre, 40 Jahre keinen anderen umgebracht, soweit man weiß zumindest. Dann Verdunkelungsgefahr. Ja, was soll er denn jetzt noch verdunkeln? Ne, er kann also die Beweise liegen ja auf der Hand, kann auch keine Zeugen oder so beeinflussen. So, also sagt man hier Fluchtgefahr und die Fluchtgefahr scheint nicht so weit vorzuliegen. Man sagt, das ist ja also so konkretisiert, dass man dann auf diesen Haftbefehl, das Beck ist ja. Okay, und dass
Entschuldigung, ich habe
der,
Daniel durcheinander gebracht in
ja,
dem.
weil sie jetzt hier aus einem weiteren Kommentar da was reinkopiert, wir werden, Das ist für ZuhörerInnen voll Kacke, was wir gerade machen. So, und dann geht man halt weiter, sagt, die Fluchtgefahr liegt halt nicht so auf der Hand, deswegen kommt man in den Schwerstkriminalität, da geht es halt immer um Leiche produzieren im weitesten Ding. Ich glaube auch noch so ein bisschen um Brandstiftung und so hinkäse, aber erstmal Leichen produzieren oder Versuch des Leichens produzieren. So kann man das machen. Und dann sagt man, naja, dann muss es halt nicht ausgeschlossen sein. Ja. So, und dann schaut man sich halt an, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass er flieht? Nee, ist nicht ausgeschlossen, weil, und jetzt kommt man da, was man nämlich zwischendurch festgestellt hat, nämlich einmal, er hat seine ganzen Grundstücke quasi weitergegeben. Das führt halt dazu, dass ich da nicht mal rein, ne, dass man halt nicht mehr gebunden ist, ist die Idee. Dann kommt man zu der Frage, naja, der hat keinen Job mehr vor Ort, sondern er kriegt Rente. Könnte man natürlich sagen, naja, wenn der aber einen Rentenbezug über die deutsche Rentenversicherung bekommt, könnte man schon darüber nachdenken, ob das nicht auch was ist, was ihn halt irgendwie zumindest bindet, dass man feststellen kann, wo er ist, ne?
Ja.
Und die, ist ja auch die Sprache, wenn ich auf der auch eine spannende Frage, wenn ich auf der Flucht bin, darf ich dann der deutschen Rentenversicherung einen Fax schicken, dass sie mir das in die Türkei überweist? Geile du Frage.
Das stimmt. Aber ob das ein
Problem ist, habt, ist ja noch. Meldet euch bei mir. Das würde ich gerne, da würde ich gerne mal eine Viertelstunde auf eure Kosten drüber nachdenken. Und die letzte Frage ist halt, er ist halt, ist Türke, weil kennt er Türken, kann er sich da in der Türkei verstecken. Ne? So, also auch wenn er halt Deutscher ist.
Aber das
so.
Fand ich auch wieder richtig schön, ne? Ja.
Ja, das, so funktioniert es aber so. Bei mir wäre es halt so, ja, vertritt Türken. So, ja, geil. So, ne, war schon mal in Afrika, ja.
Kannte schon mal jemand. Ja. Kannte schon mal jemand außerhalb ist, Deutschlands.
Also, so hoch, also sagen wir so hoch sind die Anforderungen in der Realität nicht. So, und weil es halt dieser besondere Haftgrund gibt, da gibt es noch eine verfassungsgemäße Auslegung, es muss nämlich verhältnismäßig sein. Problem hier natürlich, auf der einen Seite droht halt irgendwie so eine lebenslange Freiheitsstrafe und auf der anderen Seite könnte der halt weg sein, das ist halt irgendwie dann relativ schnell verhältnismäßig. Und dann muss es notwendig sein, um Aufklärung und Durchführung des Verfahrens zu ermöglichen. Auch da könnte man drüber nachdenken, ob das notwendig ist, aber die werden halt dazu gekommen sein und werden sagen, naja, wenn wir den jetzt wegen Mordes verurteilen, dann läuft der halt auf jeden Fall weg. Der hat sich bisher halt sicher gefühlt und deswegen gib ihm. Ne? So, das sind so die Sachen. Und so, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dieser Justiz, Begriffsjurisprudenz, Frau Schneider. Ja.
Ihr merkt, ne, er kann das nicht auf sich sitzen lassen.
Wäre es denn verhältnismäßig, wenn man sagt, der ist Täter? Das sagt jetzt für die Definition ja nichts. Der ist Täter, aber den können wir nicht verurteilen. Also vielleicht für alle Beteiligten. Es gibt Gründe, warum man Menschen nicht verurteilen kann, obwohl sie Täter sind. Das beste Beispiel wäre, wie gesagt, ich begehe eine Straftat, keine Ahnung, ich handle mit Drogen in der Bundesrepublik, dann reise ich aus, warum auch immer, behandle weiter mit Drogen, werde dann in einem anderen Land festgenommen und verurteilt und für beide Drogendelikte verurteilt, das geht. Der bestimmten Bedingungen, da sitze ich da 5 Jahre im Gefängnis, komme nach Deutschland zurück, jetzt werde ich verhaftet und man sagt, du hast ja aber mit Drogen, sage ich, ja, das habe ich, gebe ich gerne zu, guck mal, hier ist mein Urteil, da bin ich auch dafür in Schweden verurteilt worden und zwar für diese beiden Taten, ob man ihn dann noch einsperren dürfte?
Nee, darf man nicht, das steht dem dann auch entgegen, dann ist kein dringender Tatverdacht mehr.
Aber er ist ja ein Täter.
Ja, genau.
Ich werde verrückt. Gut. Back-Online-Kommentar. Wer schreibt denn das? Herr Kraus oder Frau Kraus? Ja, den packe ich mir. 1.4.22. Okay. Ihr seht, es ist schon entscheidend, ob man Täter ist oder verurteilt werden kann. Gut.
Ja, ich verstehe ja auch, was Daniel meint. So.
Gut, dann versteht ihr wenigstens eine den anderen.
Das Ganze ging jetzt weiter. Also. Dass nachdem der Haftbefehl beantragt worden ist, der Erlass des Haftbefehls, hat das Landgericht Verden gesagt, ja, der Antrag auf Wiederaufnahme ist zulässig zunächst. Das läuft in einem zweistufigen Verfahren, nämlich dass man erstmal über die Zulässigkeit des Antrags entscheidet und danach über die Begründetheit. Und da kommen wir dann gleich zu.
Zulässig so heißt, ihr habt alles losgeschickt, was wir brauchen. Und Begründetheit heißt, wir glauben, wir Frist, können ihn verurteilen.
Ja. Eine Frist gibt's, glaube ich, gar nicht. Genau. Und hat einen Haftbefehl erlassen. Genau, und hat dann über den Antrag, wie gesagt, über die Begründetheit noch nicht inhaltlich entschieden. Also über die Frage, ob jetzt überhaupt neu verhandelt werden wird. Es gab dann noch eine Haftprüfung und auch eine Haftbeschwerde. Das Ganze ist nicht durchgegangen. Das haben wir, glaube ich, in einer der letzten Podcast-Folgen auch behandelt. Dass das OLG Celle dann gesagt hat, nö, sehen wir eigentlich alles ganz unproblematisch. Es liegt Fluchtgefahr im Sinne des 112 Absatz 3 vor, also im Sinne der Schwerstkriminalität. Und wir finden auch, dass diese Norm, also die neu eingeführte 362 Nummer 5 StPO, das ist eigentlich alles in Ordnung, deswegen legen wir das auch nicht vor. Daniel, was heißt denn, ich lege das vor?
Und genau, es gibt nämlich vor? Eigentlich und den wem? Königsweg, der leider nicht funktioniert, wir sind ja auch eine Republik, beim Verfassungsgericht. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, wie man, sag ich mal, so hinkommt. Es gibt nämlich auch noch die Vorlage, ja. Also wenn man stellt sich vor, ihr seid jetzt Amtsrichterin, ja, in einem wunderschönen kleinen Amtsgericht, geht morgens zum Gericht, macht die Akte auf, liest eine Regelung, zum Beispiel, mach hier mal, das ist jetzt am Landgericht aber gespielt, aber egal, ihr lest irgendwas und sagt, was? Das habe ich ja anders verstanden. Guckt nochmal schnell in euer Skript aus dem ersten Semester und sagt, das ist ja verfassungswidrig. Und dann dürft ihr natürlich als Richterin keine verfassungswidrige Entscheidung treffen. Und jetzt das Problem aber, ihr müsst jetzt ja nach Recht und Gesetz entscheiden. Und Recht und Gesetz ist ja nun meistens das, was da steht, Verfassungsgericht. Und die Lösung ist, dass man dann diesen ganzen Mist zusammenschreibt, ans Bundesverfassungsgericht schickt und sagt, ey Freunde, ich kann ja gar nicht entscheiden. Ihr müsst mir mal kurz sagen, ist das hier verfassungsgemäß? Das ist der Weg, wie das geht. Und das ist aber aus irgendwelchen Gründen kulturell nicht so verankert in der Richterschaft in Deutschland, weil es sehr, sehr, sehr wenig Vorlageverfahren gibt aus der Breite. Ja. Sondern man sagt, ich mache jetzt, also offensichtlich ist es immer so, ja, aus den Gründen wird das schon irgendwie stimmen, so nach dem Motto. Entscheidet das halt durch und dann lässt man es halt so durchlaufen, bis dann halt später die Individualverfassungsbeschwerde kommt. Ja, also, erinnert euch, der Rechtsweg muss erschöpft sein und dann sagen die, jetzt erschöpfen wir halt den Rechtsweg und dann soll das in Karlsruhe entscheiden. Und deswegen sagt man natürlich dann immer den Richtern, das ist alles rechtswidrig, ist alles verfassungswidrig, sie müssen das vorlegen und dann sagen die, gähnen, ja, mach doch. Aber ich mach's jetzt halt nicht. So. Und mit dem OLG-Urteil, das ist wichtig, ist jetzt die Frage um die Haft erst einmal rechtskräftig entschieden. Da gibt's nichts drüber mehr über dem OLG.
Genau. Dann ist Folgendes passiert. Der Beschwerdeführer beziehungsweise seine Anwälte, ich glaube, es sind nur Männer, oder?
Anwälte 3 aus Hamburg. Mittlerweile.
Haben dann nämlich Verfassungsbeschwerde erhoben, und zwar im Hinblick darauf, dass die Neuregelung des Wiederaufnahmegrundes rechtswidrig ist, und haben dann, Daniel hat das am Anfang schon erklärt, auch beantragt, den Haftbefehl bis zur Entscheidung über die Rechtswidrigkeit aufzuheben. Und genau, im Juli 2022, also jetzt quasi, hat das Landgericht gesagt, nee, wir machen jetzt erstmal nichts. Wir warten jetzt mal bis 21. Juli ab und gucken mal, was das Bundesverfassungsgericht macht. Und eventuell, wenn wir Bock haben, verhandeln wir dann im August 2022 und schicken dann unsere Akten zum Bundesverfassungsgericht.
Die sind zwischendurch zum Akten, sind die hingeschickt worden.
Ja, stimmt.
Damit das Verfassungsgericht darüber entscheiden kann.
Ja. Warum? Was ist eventuell verhandeln?
Ja, also die haben gesagt, ja, also wir machen jetzt Folgendes. Wir, ihr seht schon, Laura liest gerade meine Notizen hier aus der Vorbereitung. Also, das Landgericht sagt, okay, wir entscheiden jetzt demnächst, ob wir diesen Wiedereinsetzungsantrag zulassen, ne? Also es ist wie bei der Eröffnung des Hauptverfahrens. Wir machen also neue Verhandlungen. Und wenn wir das machen, dann machen wir das im August, also ganz, ganz bald. Ja, liebes Bundesverfassungsgericht, ihr müsst den gar nicht rauslassen. Es sind nur noch 4 Wochen, bis es losgeht. So, nach dem Motto. Und dann weiß ich, sind so wie 10 Termine oder keine Ahnung, was da geplant ist. So viel haben die auch nicht. Die lesen halt die ganzen Spuren, hören sich alle Zeugen nochmal an, halten denen vor, was die vor 40 Jahren gesagt haben. Ein Großteil der Zeugen wird tot sein. Da ist dann, führt man das alles anders ein und so weiter. So. Wenn man das hat, so nach dem Motto, wir machen es bald. So, und die sagen aber, und deswegen, die müssen jetzt aber auch die Akten zum Bundesverfassungsgericht schicken. Das heißt, man kann auch gar nicht weitermachen. Also vielleicht ist das auch gar nicht, ist auch daran begründet, dass man halt sagt, wir machen jetzt mal kurz 2 Wochen nix hier. Das ist aber ein typisches Verhalten von Gerichten, dass man kriegt halt den ganzen Bums von denen, ja, und dann sagen die, ruft irgendwann der Richter an, sagt, guten Tag, hier ist Richter Müller. Herr Brunkhorst, Sie verhandeln ja hier gerade die Verhandlung gegen Frau Schneider, ja, real lebende Personen sind damit nicht gemeint, ja. Und für den Fall, dass ich die das eröffne, ich habe mir die Akten noch gar nicht so genau angeguckt, ne, also entscheiden, dass es verhandelt wird, haben Sie dann schon mal am 9. und 10. September Zeit, damit wir das da verhandeln können. Dann gucke ich in den Kalender, ja, 19. passt, klack, trage ich ein Und dann kriege ich 5 Tage später, ja, ich habe mir die Akten angeguckt, öffne jetzt das Verfahren und lade zu den folgenden Terminen. Na, das ist gar nicht so untypisch, dass man das so macht. Und wie gesagt, die mussten auch die Akten wegschicken, deswegen mussten die wahrscheinlich auch einfach mal 2 Wochen Pause machen in dem Verfahren. Und na gut, eine pfiffige Kammer wird sich natürlich vorher eine Kopie gemacht haben, aber das ist hier eine Mordsache, da wird es elektronische Kopien gehen, also Scans geben, dann können die damit weiterarbeiten, aber die Originalakten gehen natürlich schön nach Karlsruhe, damit das Bundesverfassungsgericht darüber alles entscheiden kann. So.
Genau, und das Bundesverfassungsgericht hat sich jetzt überlegt, was machen wir, hat sich ein paar Stellungnahmen eingeholt, unter anderem vom niedersächsischen Justizministerium, das hat gesagt, ja, nee, finden wir alles in Ordnung, man macht das so. Und von der Fraktion eigentlich?
Aber man hat den Bundestag, zur Stellungnahme gefragt und der Bundestag selber gibt das dann an die Fraktion weiter und da haben nur Bündnis 90 die Grüne gesagt.
Ah, geil, ne? Finde ich auch schon. Ja, gut. Also genau, die Bundestagsfraktion der Bündnis 90 die Grünen hat gesagt, nee, ist alles scheiße, die gesamte Regelung ist unsinnig und überhaupt. So.
Und muss ausgesetzt werden. Also man, bis das geklärt ist, möge das Bundesverfassungsgericht sagen, also dieser Wiederaufnahmegrund soll ausgenommen werden. Das ist jetzt natürlich genau die Frage, was das Bundesverfassungsgericht jetzt anordnet. Ja, noch kommen wir gleich
zu das Gespräch. Jetzt kommt der entscheidende Fall. Jetzt haben wir auch ganz viel Vorlauf gehabt und jetzt kommt eigentlich das, was gestern entschieden worden ist oder beschlossen worden ist, und zwar die einstweilige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und die erklärt euch jetzt Daniel in einfachen Worten.
Genau, also das
Bundesverfassungsgericht. Deswegen in einfachen Worten, kurz, ich packe sie euch mit rein. Sie ist interessant zu lesen, aber es ist eine sehr, sehr große Abwägung. Und für Nicht-JuristInnen auch vielleicht nicht ganz leicht zu lesen. Deswegen.
Aber wenn ihr Jura-Studierende seid, dann ballert euch die mal rein. Das wird euch nicht schaden. So.
Schadet nie.
Ja, Urteile lesen sowieso nicht, aber das ist auf jeden Fall eine lesenswerte Entscheidung, weil so viele Gedanken so macht, die irgendwie für eine praktische Strafrechtspflege irgendwie total wichtig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat erstmal nicht entschieden, ob der Beschwerdeführer die Friederike von Müllmann getötet hat. Das ist wichtig. Ja, also nur weil der rauskommt, haben die haben 0 Sekunden eigentlich darüber nachgedacht, ob der jetzt sie getötet hat oder nicht. Natürlich, wenn es jetzt so vollkommen.
Zumindest haben sie es nicht verschriftlicht.
Genau, zumindest haben sie es nicht verschriftlicht. So. Und die haben auch nicht groß darüber abgewogen, ob die Entscheidung im Hauptverfahren, also ob diese Regelung jetzt verfassungswidrig ist oder nicht, da haben die auch nicht groß drüber nachgedacht. Klar ist, dass die schon geschrieben ist, offensichtlich nicht unbegründet, aber das heißt so, also wenn ich halt, weiß nicht, ich sag ja, Laura lässt mich immer nicht ausreden, ja, und deswegen Meinungsfreiheit. So, das ist halt offensichtlich unbegründet, weil Laura ist nicht die Bundesrepublik und auch kein Dings. Und
schade.
Meinungsfreiheit heißt schon gar nicht, dass ich im privaten Raum immer ständig meinen Scheiß erzählen darf, sondern das ist was ganz anderes.
Ach so, heißt es das nicht?
Nee, das ist quasi
großes Freiheit. Missverständnis, habe ich das Gefühl.
Steht in Quarken, ist egal. So, also, sondern was macht das Bundesverfassungsgericht? Das Bundesverfassungsgericht macht eine Abwägung. Nee, zur Überraschung von allen JuristInnen natürlich nicht. Und zwar fragt es sich, was wäre eigentlich schlimmer? Wäre es schlimmer, dass der Beschwerdeführer in Untersuchungshaft sitzt und später kommt raus, alles schon, dieses ganze Gesetz, alles, was danach gekommen ist, Staatsanwaltschaft legt wieder los, Gericht macht wieder los, all das ist rechtswidrig. Wäre das schlimmer als die Alternative? Ja, später kommt raus, er ist alles richtig so. Also es ist genau so, wie das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, diese Regelung ist toll. Ja, könnt ihr so machen. So. Und er sitzt im Untersuchungshaft. Was ist schlimmer? So, wenn man sich genau überlegt, naja, eigentlich ist das gar nicht die Frage, sondern das macht das Bundesverfassungsgericht auch auf viele Seiten. Spannend ist ja, also wenn er freigesprochen wird, ist das sowieso noch was ganz anderes, ja, aber wenn er verurteilt wird, dann, das meint es das. Und die zweite Stufe, die es natürlich sagt, naja, die Gefahr ist ja nicht, wenn, es gibt überhaupt gar keinen Schaden, wenn er jetzt rauskommt und dann setzt er sich dahin und lässt sich zu lebenslang verurteilen in aller Ruhe und dann kommt raus, das war zu Recht. Das ist kein Problem. Ein Problem entsteht ja erst dann, wenn er rauskommt und abhaut. Ja, und deswegen dann irgendwie, es dauert, länger dauert, bis man ihn da anklagen und verurteilen kann. Er ist jetzt 63, da kann man auch erwarten, dass man ihn noch 10 Jahre irgendwie mindestens vor Gericht stellen kann. Kann natürlich jeder auch mit 52 oder 63 tot umfallen, aber das ist dann halt so. So, und da sagt er, naja, und da sagt das Bundesverfassungsgericht nach einer großartigen Abwägung, weil man kann ihn auch einfangen und dann dauert das halt alles ein bisschen länger. Und es, die Entscheidung ist, dass es schlimmer ist, jemanden einzusperren, ja, der dann zu Unrecht eingesperrt wird, als dass jemand vielleicht abhauen könnte, ja, obwohl man ihn verurteilen müsste. So, das sind so die die Ebenen. Man kann sich ja auch mal ernsthaft fragen, das ist jetzt nochmal so ein Sachargument, wo auf diese Ebene geht das Bundesverfassungsgericht einfach nicht, wenn der im Fernseher, morgens abends den Fernseher anmacht und sagt, für den Fall Friederike von Möllmann hat heute die Große Koalition auf den letzten Metern beschlossen, dass so eine Anklage wieder möglich ist. Also, wenn ich der Typ wäre, dann würde ich ja dann mal ausreisen. Also, bevor, ne, das ist dann ja, es gibt dann so einen Bereich, wo die Staatsanwaltschaft...
Das sagt ja auch seine Verteidigung.
Genau,
ja.
Also wenn, dann reise ich dann aus und nicht, wenn dann das alles beim Gericht liegt, so ein halbes Jahr später. Also, naja, so. Also, die sagen, auf jeden Fall schlimmer wäre es, wenn man jemanden einsperrt, der man nicht verurteilen kann. Das ist schlimmer, wenn das am Ende passiert, als wenn jemand wegläuft, den man vielleicht doch verurteilen könnte. Spannend ist ja, wenn einer wegläuft, den man nicht verurteilen kann, aber dann gibt es auch keinen Schaden für den Rechtsstaat an sich, ja, so. Und das, deswegen sagen die, das wäre halt schlimmer, den einzusperren, das ist irreversibel, das kann man nicht wieder gut machen, weil die Entscheidung ja auch noch dauern kann, so eine Entscheidung kann ja durchaus auch 5 Jahre dauern, gerade in so einer Sache, und deswegen lassen wir den jetzt raus. Interessant sind jetzt 3 Sachen. Erstens ist eine 5-3 Entscheidung. Ja, also von den 8 Richterinnen und Richtern, die beteiligt waren, haben offensichtlich 5 dafür gestimmt, 3 dagegen. Welche, das wird man nicht rausfinden, weil das geheim ist und auch hochgeschützt, dieses Beratungsgesetz.
Alle finden das ist so knapp. Ich finde das gar nicht so knapp, aber.
Nee, das ist die knapper denkste Entscheidung. Möglich, ne? Also, ja. Es wäre was anderes als 2-6 oder 1-7. Aber, sind halt immer noch 5 dafür und 3 dagegen. Ja, also 4-4 ja. Wäre halt, hätten sie sich was anderes überlegen müssen, aber. ist schon eine knappe Entscheidung, jetzt aber auch nicht dramatisch. Ja, sagen halt 5 Richter das und 5 Richter oder Richterinnen ja. Das andere. Das ist halt so. Weiß man ja bei normalen Urteilen nicht. Ne? Also ich habe neulich einen Fall gehabt, der ist rechtskräftig abgeschlossen. Stehe ich mit dem Mandanten, der ein sehr, sehr gutes Ergebnis hat vorm Landgericht, kommt der Schöffer rauf, reicht meinem Mandanten die Hand und wünscht ihm alles Gute. Da wusste ich, wie der abgestimmt hat. Aber ich glaube, da war wahrscheinlich trotzdem eine 15-0 Entscheidung. Ja. Also das sind so Sachen, es ist auch vollkommen egal, wie man verurteilt wird oder nicht, ne? Ob es knapp war oder nicht, Mehrheit ist Mehrheit, ne?
Genau.
So, also interessant ist tatsächlich, dass es zu einer Verzögerung jetzt auf jeden Fall kommt, das Bundesverfassungsgericht schreibt das auch nochmal rein und das ist eigentlich auch ganz realistisch, weil das ist jetzt nochmal spannend, also eigentlich wollte das Landgericht ja im August verhandeln, jetzt passiert aber Folgendes, jetzt ist das ja keine dringende Haftsache mehr, ja, und damit rutschen jetzt andere dringende Haftsachen nach vorne, die zuerst verhandelt werden müssen. Ne? Also das Landgericht muss jetzt erst Haftsachen verhandeln und dann erst danach diese Sache, weil der Beschwerdeführer jetzt halt draußen ist. So, das heißt, es kommt auch im August wahrscheinlich zu keiner Verhandlung, es sei denn, die haben halt echt Zeit dauernd entfernt. So. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt, naja, ganz so lassen wir den natürlich nicht raus, wir wollen nämlich ein milderes Mittel wollen wir nämlich haben,
als ihn einsperrt. Deswegen auch nur teilweise.
Und zwar muss er seinen Reisepass abgeben. Das macht Ausreisen schon mal deutlich komplizierter. Es gibt eine Meldeauflage, 2-mal die Woche bei der Staatsanwaltschaft schreiben, Leute melden. Nein, man muss nicht 2-mal die Woche bei der Staatsanwaltschaft melden, sondern man geht 2-mal die Woche zur Polizei. Das ist einmal die Polizeidienststelle, das nächste ist zum Wohnort, das häufig, man kann die aber auch ändern. Ja, sagen, ich möchte lieber aber Arbeit haben und so. Und dann geht man da 2-mal am Tag vorbei, hallo, ich bin hier. Und dann sagen die, alles klar, machen Haken. Und wenn man sich dann schicken die alle, was ich einmal die Woche oder alle 2 Wochen schicken die mal einen Fax dahin, der hat sich immer gemeldet. Und sie schicken natürlich sofort einen Fax dahin, wenn man sich nicht meldet. Ja, seine sogenannte Meldeauflage. Dann, das ist eher ungewöhnlich und streng. Das ist auch ein Zeichen, ich weiß nicht, ob das Bundesverfassungsgericht da, das hatte ich jetzt so oft noch nicht, sich bei der Staatsanwaltschaft melden, wenn man den Wohnort verlässt. Ne? Also sie verlassen bitte die Stadt nicht. Man kennt das aus irgendwelchen schlechten Filmen. Das ist eher ungewöhnlich in Niedersachsen als Auflage, aber natürlich möglich. Ist auch schön, ne? Willst du Mutti besuchen? Im Nachbardorf musst du.
Das ist auch sehr unpraktisch.
Ja.
Die Frage ist, wie ist denn Wohnort geregelt? Also wenn ich in einer Stadt wohne mit vielen Ortsteilen.
Die Formulierung ist eindeutig. Scheinbar sind da Profis am Werk.
Ja, ja, aber das würde mich ja interessieren. Also darf ich dann bis zur
Stadtgrenze oder darf ich? Führer darf das Gebiet der Stadt ... nicht ohne Erlaubnis der Staatsanwaltschaft verlassen.
Gut, also wenn ich in einem Ortsteil wohne, kann ich aber schon in den anderen Ortsteil der Stadt.
Offensichtlich.
Weil das Stadtgebiet also, ist noch, ja.
Genau, also du, das haben die schon, das Gebiet der Stadt, Punkt, 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 ist schon, also die Stadt, Punkt, ja. Punkt, Punkt, wird schon eindeutig zu bestimmen sein. Ist auch geil, willst du zum Friseur, Nachbarort, musst du Staatsanwaltschaft anrufen. Ey, Staatsanwalt, gehst Friseur, ist okay? Das ist richtig geil. Da will ich mal drüber nachdenken. So. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Das Landgericht kann nämlich weitere Details regeln. Also das Landgericht könnte ja zum Beispiel auch sagen, schön. Okay, wir verzichten darauf, ne? Das geht schon.
Nee, ich glaube, die werden darauf nicht verzichten.
Nee, das ist wirklich Staatsanwaltschaft. Jetzt habe ich das so ein bisschen mit so Slang gemacht, das tut mir leid, das ist so wie ein Rassismus gewesen. Aber so wäre das halt.
Ja.
Ne, hey, Staatsanwalt, ich möchte zum Friseur im Nachbarort oder Mutti besuchen, die wohnt drei Dörfer weiter. Brauchst du Erlaubnis? Da kriegst du schon eine Dauererlaubnis für die Mutti. Aber auf jeden Fall werden die das natürlich, die werden die natürlich richtig am Arsch hängen. Die Polizei vor Ort wird das natürlich. Jetzt, das ist auch doof, ne? Weil das ist ja normal so, okay, wenn ich jetzt halt den Nachbarort fahre, kennt mich ja keiner. Das stimmt aber nicht, den kennen jetzt alle. Und weil ich mich jeden Tag bei der Polizei melde, wird da auch im Zweifel mich auch jeder kennen. Ne? So, dass man dann auch sagt, ey, Moment, darf der hier hin? Sie sind 500 Meter aus der Polizei. So. Aber das Landgericht kann weitere Details regeln, da werden die Verteidiger jetzt alles für machen. Das sind Profis da aus Hamburg, das kann machen. So, und das Verfassungsgericht stellt nochmal ziemlich klar, es ist eine Wirkung, die Wirkung ist begrenzt auf dieses Verfahren. Ja, also die Wirkung der neuen, also die Wirkung der materiellen Gerechtigkeit, das ist dann die neue Nummer 5, gilt erstmal fort. Ja, also nicht das, was die Grünen
genau,
wollen.
Ja.
Es ist erstmal nicht so, okay, gibt das nicht, sondern das darf alles weiterlaufen, der darf jetzt angeklagt werden, wenn das Landgericht die Akten wieder hat und sagt, das reicht uns, das ist ja zu befürchten, sonst hätten die den Haftbefehl auch nicht erlassen und dann geht das da los, aber er bleibt erstmal nicht in Untersuchungshaft. So. Mhm. Willst du zuerst was sagen, warum dich das nervt oder soll ich sagen, warum es mich nervt?
Sag ruhig, warum dich das nervt. Ich wollte nur kurz eine kleine Korrektur sagen, die nicht dramatisch ist, aber der Beschluss ist tatsächlich schon vom 14. Die Pressemitteilung kam neuest gestern.
Alles klar.
Sie haben nicht am Wochenende entschieden.
Ja. So, wahrscheinlich, damit man den auch in Ruhe, damit der aus dem großen Knast kommt. Damit dann nicht die Bild vorsteht vor der Tür und sagt, was machen Sie denn hier?
Das stimmt.
Ja, so hast du
ja
schon so gesagt.
Ja, warum nervt dich das so?
Ja, also für diesen einen Fall nervt mich das halt nicht. Ich finde das intellektuell total anspruchsvoll und spannend, diesen Fall. Und ich finde das auch eine spannende Konstellation. Ja.
Deswegen sprechen wir ja auch immer und immer wieder.
Genau, aber für den, das nervt mich nicht so. Da will ich jetzt nicht sagen, da bin ich jetzt voll genervt. Was mich aber voll nervt, ist halt das Verhalten so in anderen Verfahren. Und zwar müsst ihr euch halt vorstellen, wenn in so einer Mordsache, wir kommen jetzt mal ganz kurz zu der Sache, dass jemand wirklich tot ist, ne? Also da jemand angeklagt wird wegen Mordes, dann drehen die jeden Stein um, aber wirklich jeden Stein um. Und dann kriegt man innerhalb von 6 Monaten, weil nach 6 Monaten muss angeklagt werden, da 20.000, 30.000 Blatt Papier, wo halt irgendwas draufsteht und noch 5 Datenträger mit irgendwelchen CDs und Fotos und weiß der Teufel.
Ja, ja.
Und dann würde man ja jetzt erwarten, auch bei einem versuchten Mord übrigens, ne? Da wird es ein bisschen weniger, weil da kann man halt vieles klären, indem man mal fragt, ey, wie ist denn das gewesen? Die 30.000 Blatt Papier, nur mal als Beispiel, ist bei jemandem gewesen, der am Morgen nach der Tat zur Polizei gegangen sein hat, ich habe übrigens eine Frau umgebracht, ne? Und findet sie da und da. Also das war auch klar, dass er das war, ne? Also ich glaube, man kann viele hunderttausend Blatt Papier in so einer Mordakte haben. Aber nichtsdestotrotz ist es manchmal so, dass die Staatsanwaltschaft gerade bei versuchten Tötungsdelikten nur so viel auswertet und anweist, dass es gerade so reicht. So. Und dann erwarten die da halt irgend so einen Penner oder eine Pennerin von Strafverteidiger, der sagt, ja, was soll man machen, musst du gestehen. Wenn du das aber nicht machst, weil es vielleicht nicht warst, ja, oder es nicht so war, dann zerschießt du von denen irgendwas in der Hauptverhandlung, ja, also irgendein Beweis oder, keine Ahnung, ich hab das neulich gehabt in einem Verfahren, da ging es um eine versuchte Tötung. Da haben wirklich die sämtliche Belehrung, ja, von Familienangehörigen und allen Leuten, wo es spannend waren, die waren alle nicht richtig. Die waren nicht richtig dokumentiert. Die Polizisten konnten es, obwohl es erst 4 Monate her war, nicht sagen, was sie da gemacht haben. Das war wirklich graus. Es war wirklich wie eine Ausbildungssituation für Fachanwälte, ja. Wirklich, wo ich eine Zeugenaussage nach der anderen zerschossen habe und dann reichte die Staatsanwaltschaft so während des Prozesses halt immer so Beweise nach, ne? So. Und es hat dann am Ende nicht gereicht für die Staatsanwaltschaft. Es ist ein Ergebnis, was rechtskräftig geworden ist, was sehr gut ist, ja. Aber die Staatsanwaltschaft, dann machen wir hier nochmal eine DNA. Und dann machen wir hier nochmal, da haben wir auch nochmal wen vernommen. Und da haben wir hier das. Also es kam dann halt so Beweismittel, so. Und wenn diese Beweismittel in dem Verfahren nicht gekommen wären, also das ist halt so typisch, dass die Staatsanwaltschaft, weil die auch überlastet ist, ja, und weil die Polizei überlastet ist und weil Corona ist, sind die noch kaputter. Aber die Staatsanwaltschaft hat halt nicht den Anspruch, wir schmeißen jetzt alles, was wir haben, ja, schmeißen wir in die Schlacht, sondern manche Staatsanwaltschaften, manche Staatsanwälte schmeißen halt nur so viel rein, ich sag mal 100% plus 5, damit es mit 105% reicht. Wir hätten aber 200%. Und wenn du dann halt 20% kaputt machst, dann schieben sie halt nochmal 25% nach. Das ist ein Verhalten, was Staatsanwaltschaften manchmal so haben, dass die Polizei dann so nebenher nochmal so Beweise akquiriert oder irgendwo herzaubert und die zum Teil auf Taschen
liegen. Ach, schön. Ja.
Das ist halt so. Ne? So, das passiert halt schon. Und was mich jetzt unabhängig von diesem Verfahren halt nervt, wo alles halt da ist oder nicht, ja, was mich halt nervt, ist halt die Vorstellung, man geht da mit dem Mandanten rein, der Mandant sagt, Herr Brunkhorst, ich war es nicht. Alles klar, ich glaube Ihnen das, weil die Beweise sind aus den Gründen, das muss ja gar nicht sein, dass jemand falsch bewertet, sondern das ist einfach Käse, ja, weil die Leute nicht verstehen, was eine Dropbox ist oder die Leute, kein frei erfundener Fall, ja, oder die Leute sagen, der Funkmast ist aber da und da, und dann googelst du den Funkmast und stellst fest, nee, der Funkmast ist, das ist ein Zahlendreher, ne, solche Geschichten, das passiert halt, auch in Mordverfahren, ja. Das wird dann von irgendeinem Polizist, also gerade diese technischen Sachen wird dann von irgendeiner Polizistin oder einem Polizist, der TM fortgebildet wurde, was immer das heißt, ja, wenn man dann nachfragt, kommen die auch ganz schön stottern, das waren nämlich dann irgendwie so 6 Stunden in so einem Wochenseminar und dann ist man auch dafür vorgebildet, da passieren halt menschliche Fehler und die sind dann alle überlastet und dann kriegt man das halt kaputt und dann füttert die Staatsanwaltschaft so nach und jetzt verliert die Staatsanwaltschaft, zur Überraschung, ne, irgendwann hört die Staatsanwaltschaft dann halt auch mit den Nachfüttern, dann sagt die Kammer, ja gut, vielen Dank, Freispruch oder ja, reicht nicht für den Vorsatz, wir verurteilen nur für Körperverletzung mit Todesfolge oder für fahrlässige Tötung oder nur für Totschlag, so. Und jetzt sagt die Staatsanwaltschaft, das reicht aber nicht, das muss aber lebenslang werden und jetzt gibt's ja diese neuen Beweise und jetzt kann ich ja einfach neue Beweise produzieren. Also das beste Beispiel ist, ich habe eine Tatwaffe, ein Messer, da habe ich bisher noch keine DNA vorgenommen. Klingt so, als wenn, passiert auf keinen Fall, ist mir schon mindestens 3-mal passiert, dass ich, so oft war ich noch nicht am Schwurgericht, ja, könnt ihr euch ausrechnen, also die Quote liegt ungefähr bei 50%, dass die Tatwaffe zum Zeitpunkt der Anklageverlesung noch nicht DNA-mäßig untersucht war. Ne, weil das vor, das so, also. Das ist
schon echt krass, muss ich sagen.
Ja, ja, Grüße gehen raus an, du weißt schon wen. So, auf jeden Fall, das passiert halt, dass Tatwaffen noch keine DNA, dann noch nicht DNA untersucht wurde. Dass Telefongespräche noch nicht verschriftlicht wurden und dass nur irgendwo ein Polizist sagt, ja, ich habe dies mir jetzt alles mal angehört und da passiert das und das und dann hört man sich das nachher Wort für Wort an und dann merkt man einfach bei Wort für Wort kommt halt das Gegenteil von dem raus, was der Polizist sich mal so schnell angehört hat, ja, so und solche und dann weißt du aber auch nicht, dann hast du halt so einen Datenträger mit, ich weiß nicht, 20.000 Minuten, mit 300 Stunden Gequassel von irgendwelchen Leuten. Und du weißt, und du sagst ja Pflichtverteidiger, das heißt, ich höre mir das jetzt gratis an. Ja? Also nicht gratis, man verdient ja als Pflichtverteidiger, aber dann hörst du dir halt irgendwann mal, also 300 Stunden Gerede zwischen irgendwelchen Leuten ist schnell produziert, ne? So, das ist halt schwierig und dann darfst du das dem Mandanten nicht in den Knast bringen, weil das wäre das Einfachste, einfach zu sagen, hier, du hörst jetzt die 300 Stunden an, dann sagst du mir, wo das ist, ne? Und dann höre ich mir das da so ein Ding. Das ist alles schwierig, da musst du welche Studenten einstellen, die sich 300 Stunden Quassel anhören und so. Die machen das auch gern, aber ihr versteht halt, was ich meine. Vielleicht, also, die Staatsanwaltschaft neigt halt dazu, bestimmte Beweise schlampig zu erheben oder gar nicht zu erheben und dann kann sie die halt später als neu im Sinne der Vorschrift interpretieren. Also das wäre halt so die Sache, okay, Freispruch, der geht halt raus, Staatsanwaltschaft hätte gesagt, okay, jetzt hört ihr euch aber bitte nochmal das und das an und ich mache nochmal das und das und dies und das und jenes und dann geht's halt in die neue Runde. So, und das wird halt irgendwann, wenn diese Altfälle, DNA kommen, in irgendwelchen Höschen von irgendwelchen armen Opfern ermordet wurden, haben wir jetzt noch DNA gefunden. Ich will das nicht verniedlichen, das sind schlimme Sachen für die Familie, ja, wir haben vorhin schon drüber geredet, der Vater, dessen Leben war ja doppelt zerstört, erstens wird ihm die Tochter weggetötet und dann hat er sein ganzes Leben keine andere Aufgabe mehr gefunden, als mit aller Macht da irgendwie die Verfassung zu biegen, mit dem Ziel, dass der vermeintliche oder tatsächliche Mörder seines Kindes ins Gefängnis kommt, ja, dass er irgendwie
jetzt ist er verstorben und kriegt, egal wie es nun ausgeht, kriegt
das Finale auch nicht mehr mit. Ja, das ist ja die Frage, ob die Familie sagt, besser so oder ärgerlich. Aber
ja,
auch mit 79 ist auch kein Alter, ne? Da hätte auch irgendwie ruhig, nee, lange Rede, da ist schon ein Alter, aber kein Man sagt, okay. Also ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall habe ich halt keinen Bock darauf, dass man über Monate so einen Freispruch erkämpft und dann gibt's irgendwo die Spezialeinheit, zweite Runde bei der Polizei, die dann neu einmal fortgebildet wird, wie man Beweise so organisiert, dass sie neu sind. Und das befürchte ich halt, weil man hat halt manchmal, also ich bin ein schlechter Verlierer bei solchen Geschichten. Ich finde so ein, zwei Sachen, die ich vor einem Schwurgericht erlebt habe, das ging echt gar nicht. Und wenn ich jetzt unendlich viel Zeit und Geld hätte, würde ich auch nochmal drüber nachdenken, wie man da Wiederaufnahme, das ist beides vollkommen hoffnungslos, aber ich bin ein schlechter Verlierer, aber ich habe halt nicht zufällig 50 Polizisten, die mir zuarbeiten.
Ne? So. Nein.
Und leider nicht. Ja, wer bei der Polizei arbeitet, mir zuarbeiten will, heimlich, möge sich melden. Ich hätte ein paar Sachen. Aber das ist halt so eine Sache. Ne? So, und im Zweifel hat die Staatsanwältin, die dafür zuständig ist, halt, dann sagen die, okay, das muss jetzt aber materiell gerecht sein. So, und dann gehen die halt in die zweite Runde. Und wie gesagt, neue Beweismittel kann man halt produzieren. Man müsste eigentlich sagen, also schon reinschreiben, neue Beweismittel, deren Erhebung nicht möglich waren oder sowas. Aber dann bist du halt wieder, ja, okay, DNA und was noch? Ja, so, was ist
das? Ja, ja.
So, wenn das so, okay, dann, also, dann ist halt auch zu nah an meinem Zweifel. Also, das ist alles, das nervt mich.
Das verstehe ich. Was macht Karlsruhe?
Ich glaube, die kassieren das 5-3.
Ja, ich glaube das auch.
Also ich glaube gerade diese Überlegung, die ich gerade gemacht habe, also die Überlegung ist ja auch da wieder, ich glaube, das haben wir schon mal diskutiert im Podcast, aber hey, Wiederholung. Das Problem ist halt, wenn du, also das ist alles erträglich, wenn du den Täter hast. Ne? Also muss der Täter zwei Verfahren ertragen? Ja. Aber aus rechtsstaatlicher Perspektive ist er ja als Täter mit Rechtskraft. Und vorher ist er halt ein Unschuldiger, dem zweimal der gleiche Prozess gemacht wird. Und genau. Ich kann mir vorstellen, dass die sowas machen, wie was ich gerade zum Schluss angedeutet habe. Also es muss sowas sein wie die Entdeckung der DNA-Analysetechnik oder so. Aber das Verfahren, was ich gerade vorgestellt habe, also die Staatsanwaltschaft, das sind ja zum Teil auch Ex- oder nicht zum Teil, das sind ja Doch, zum Teil. Zum Teil sind das ja ehemalige Richterinnen und Richter, muss das Gericht, kann auch Professor sein oder so, oder Rechtsanwalt, um das zu werden. Mhm. Oder Rechtsanwältin, Professorin. Das sind Richterinnen und Richter. Und ich glaube, dass die das kennen, dass Staatsanwaltschaften manchmal schlampig anklagen. Und gerade beim versuchten Mord ist das, glaube ich, drin. Also da wird manchmal echt, da habe ich eine Sache gerade auch wieder vor der Brust, wo ich mich jedes Mal frage, wie man so schlampig ermitteln kann. Ja? Man hat ja die Aussage des Zeugen, des Opferzeugen, der hat ja alles erzählt. Ja, aber nichts davon überprüft, nichts. So. Und wenn der jetzt freigesprochen werden würde, der Mandant, dann würde ich halt mir sicher sein, dann kann die Staatsanwaltschaft halt diese ganzen Probleme, die ich da auch im Prozess halt, also das ist ja auch die Frage, ne? Was ist denn neu? Wenn ich im Prozess beantrage, dass das Beweismittel muss erhoben werden, die Staatsanwaltschaft, die sagen, nö, interessiert uns nicht, ist das eigentlich ein neues Beweismittel, wenn ich es dann doch erhebe im Nachhinein, so, dann machen wir doch mal das, was der Verteidiger gesagt hat, und da habe ich noch was gefunden, was das doch unsere These stützt. Ist das dann neu? Das ist halt alles Käse.
Ja.
Ja. Also ich glaube, Karlsruhe wird das, wenn überhaupt, einschränken, aber ich glaube, die kippen es einfach. Kann mir nicht vorstellen, dass Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht sagt, here we go, party time, viel Spaß. Was glaubst du?
Die einstweilige Anordnung gilt, doch, glaube ich auch. Die einstweilige Anordnung gilt jetzt längstens 6 Monate.
Ja, gut, oder danach halt kann sich das Entscheidung
des Bundesverfassungsgericht. Wenn die sich vorher entscheiden.
Ja, aber erstens kann ich ja beantragen, das zu verlängern beim Bundesverfassungsgericht. Genau. Und zweitens könnte ja auch das Landgericht sagen, wir setzen den außer Vollzug.
Das werden sie nicht tun. Bin mir sehr sicher.
Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Situation. Also das ist halt, ist eine spannende Situation verfahrenstechnisch, wenn du da in Pferden sitzt. Und jetzt hast du den natürlich gerade den härtesten Treffer verpasst, den du verpassen kannst. Ich kenne die Vorsitzende des Schwurgerichts in Pferden nicht. Also bei manchen Richterinnen und Richter, jetzt unabhängig von den Orden, würde ich vermuten, dass man das mit gleicher Münze dass das als Demütigung aufgenommen wird und mit gleicher Münze zurückgezahlt kriegt in der Fahndung als Rechtsanwalt. Ist aber so, ne? Du hast auch beim Amtsgericht manchmal Rechtsanwälte, die auch Rechtsanwälte können so beätzend sein, ich zum Beispiel. Aber du hast manchmal Richterinnen und Richter, die sehr gut damit leben können, wenn man sie darauf hinweist, dass etwas rechtlich, was sie tun, nicht ganz so solide ist. Und Richterinnen und Richter, die immer aus ihrer Sicht das extrem solide machen und über jeden Versuch, denen zu erklären, dass man das rechtlich auch anders sehen kann, ja, bis zu beleidigt sind. Und dann das auch zurück. Und dann gibt es auch Leute, die da bleit sind oder das abperlen lassen. Und es gibt halt Leute, die das dann einen zurückgeben, indem man halt dann sagt, ja, Herr Brunker, Sie mögen hier juristisch recht haben, aber gucken Sie mal, wie Sie rumlaufen. So nach dem Motto.
Genau.
Ja, schwarze rohe Brille, was soll ich machen, ne?
Ja.
Aber, ja.
Gut. Bevor wir das jetzt hier zerfasern lassen am Ende.
Gut.
Beenden wir das Ganze und behalten es im Blick. Und ihr kriegt das noch heute. Denn es ist ja das beschleunigte Verfahren.
Ein Traum. In diesem Sinne, schönen Sonntag.
Schönen Sonntag. Tschüss.